Ja, ich glaube, ich war schon immer ein neugieriger Mensch. Ich habe mich nie mit einem gewöhnlichen zufrieden gegeben. Und ja, was mich irgendwie antreibt, ist eine Linie, oder? Du gehst in eine Region oder siehst auch ein Bild von einem Berg und plötzlich erkennst du diese Linie. Hey, wir gehen nach Kirgisistan und probieren das. Und dann war es tatsächlich eben meine dritte Expedition und es hat funktioniert. Ich war so glücklich. Es gibt immer seelisch stärkere Tage und dann seelisch schwächere Tage, wo ich mir überhaupt nichts zutraue. Aber tatsächlich braucht es die echte Überzeugungskraft. Ich kann das, ich habe das echt drauf. Und das hat mir so gefallen. Diese Einfachheit mit wenig Mitteln, mit wenig Gepäck, mit wenig nutzlosem Zeug, diese Wand in kurzer Zeit zu durchsteigen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Basecamp Solo Talks. Heute gehen wir mit der Kletterin und Alpinistin Ines Pappert mit Themen der Höhe in die Tiefe. Jörg Wunram spricht mit der deutschen Ausnahmeathletin über Neugier, Lebenslinien und Beethoven.
Ines, wir sind jetzt hier im Maltatal ein Stück einwärts gefahren. Da gab es zumindest auf der rechten Seite einiges, was dein Herz ein wenig erfreut haben dürfte.
Ja.
Weil geile Klettergebiete, oder?
Super. Also was das Maltatal zu bieten hat, das ist echt, wenn es um Granit und Gneis geht, unbedingt eine Reise wert. Formschöne Felsen und auch schwere Routen, leichte Routen. Ich glaube, da ist ziemlich alles, was das Klettererherz begehrt. Traditionelles Klettern, am Bohrhacken gesichert, Bouldern, die Boulderblöcke, ja, die sind einfach auch formschön. Ich selber bin nicht so der Boulderer, habe ein bisschen Angst vor der Höhe, also vor kleiner Höhe abzuspringen, ist nicht so meine große Stärke, genau. Und ja, also ich komme sicher bald mal wieder.
Ines Pappert ist eine Frau, die weiß, was sie will und was sie braucht, um sich gut zu fühlen. Im Kärntner Maltatal findet sie vieles davon. Nicht nur tolle Kletterrouten, auch liebe Menschen. Für den Podcast der Bergsteigerdörfer weilte Ines im Maltatal. Trotz knapp bemessenen Zeitbudgets hatte sich die Alpinistin nicht nehmen lassen, an der erfolgreichen Podcast-Reihe des österreichischen Alpenvereins mitzuwirken. Ines Pappert lebt in der Nähe von Bad Reichenhall, ist viel unterwegs. Aber in Bayerisch Gmain, sagt sie, sei sie daheim. Von hier aus plant sie ihre Touren und Abenteuer, so gut es eben geht.
Ines, ich habe auf deiner Homepage ein paar Zeilen gelesen, was du am Bergsteigen so toll findest, was dich daran begeistert. Und da habe ich gefunden, Neuland finden, seelische Stärke und Sicherheit und vor allem Entscheidungsfreudigkeit lernen oder Entscheidungen zu treffen, das gefällt dir. Das musst du beim Bergsteigen tun. Gehen wir doch mal die drei Bereiche durch. Neuland finden, also du bist also eine Abenteurerin, eine Frau, die neugierig ist.
Ja, ich glaube, ich war schon immer ein neugieriger Mensch. Ich habe mich nie mit einem gewöhnlichen zufrieden gegeben. Und ja, was mich an der Faszination Neuland irgendwie antreibt, ist eine Linie, oder? Du gehst in eine Region oder siehst auch ein Bild von einem Berg und plötzlich erkennst du diese Linie, diese Kante, diese Eislinie, diese Rissverschneidung, was auch immer. Und dann rauszufinden, bin ich in der Lage, die zu klettern? Ist die vielleicht schon gemacht worden? Oder auch möglicherweise nicht? Und wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich noch ein zusätzlicher Antrieb, rauszufinden, ist es für mich möglich. Und ja, auch der Weg dorthin, also erstmal bis dorthin, bis zum Einstieg, ist natürlich geprägt von viel Vorbereitung, von Training, Logistik, Geldbeschaffung und all diese Dinge. Und ich finde diese Aufgabe, bis man auch mal dort ist, sehr komplex. Und das ist auch das, was mir eigentlich so zusagt und was mir so gefällt. Es geht ja nicht nur rein um eine sportliche Leistung, sondern auch um den Weg bis dorthin erstmal zu schaffen und die Möglichkeiten sich zu schaffen, dass man überhaupt dort sein darf. Dann geht es in die Wand irgendwann und du weißt natürlich nie, ob es gelingt oder nicht. Und genau das ist auch das Spannende am Begehen von neuen Routen, von Linien, die noch nie geklettert wurden.
Wir behalten mal diese drei Bereiche im Blick. Ich muss jetzt nur noch mal nachfragen bei dem Neuland. Im Prinzip bist du ja auch sowas wie eine Projektmanagerin, weil du ja ein Projekt hast und alles das, was du eben auch schon gesagt hast, Ines, an Vorbereitungen treffen musst. Was könnten denn Projektmanager von Ines Papert lernen, wenn Ines Papert gebucht würde?
Ja, zum einen das Ziel erstmal zu definieren, ganz klar, und ja auch dann den Weg bis zum Einstieg, sage ich mal, des eigentlichen Projektes zu kreieren, zu koordinieren, die Logistik dazu. Das sind so komplexe Themen, die finden ja überall auch in der Wirtschaft statt am Ende. Und dass es auf dem Weg zum Gipfel natürlich auch Niederschläge ab und zu gibt, das ist ganz normal und ist eigentlich schon, würde ich sagen, Alltag. Also ich bin deutlich mehr gescheitert in meinem Leben, als dass ich erfolgreich war am Berg. Aber auch das ist wichtig, in der Wirtschaft zu verstehen, dass ein Scheitern eigentlich immer nur eine Chance ist, um es das nächste Mal besser zu machen, um gestärkt aus einer Niederlage herauszugehen. Und da muss man natürlich auch erkennen, woran bin ich gescheitert, was waren die Gründe für mein Scheitern. Und hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, mit auch Selbstkritik natürlich. Und ich selbst habe viel durchs Scheitern gelernt. Ich bin am Anfang, also habe ich mir fürchterlich gefühlt, wenn ich irgendwo nicht raufkommen bin. Und ja, war einfach genervt, frustriert. So als junger Mensch ist man da natürlich, ja, meint, man hat die Kraft und schafft es allein mit Kraft, da irgendwo raufzukommen. Aber das ist natürlich nicht so, gell? Und über die Jahre habe ich gelernt, aus dem Scheitern auch meine Bausteine fürs Leben mitzunehmen. Ich habe gelernt, Entscheidungen zu treffen, habe gelernt, auch wie man mit einem Team optimal harmoniert und kooperiert, dass gewisse Teammitglieder auch gewisse Stärken haben. Also nicht jeder hat die gleiche Stärke und das macht ein Team am Ende stark. Ich muss die Stärken vom anderen erkennen. Und oft sind wir nur dann eine gute Gesellschaft, wenn man sich auch gegenseitig die Stärken ausleben lässt und Aufgaben abgeben. Und da haben wir, finde ich, schon sehr viele Gemeinsamkeiten mit alltäglichen Problemen in der Wirtschaft, allgemein im Businessbereich.
Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Stärke erwähnt. Du hast, wie gesagt, auf deiner Homepage unter anderem auch seelische Stärke und Sicherheit genannt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen indiskret, aber wenn du diese seelische Stärke beim Bergsteigen und beim Klettern findest, Ines, ist der Umkehrschluss dann zulässig, dass du diese seelische Stärke und diese Sicherheit nicht immer hast oder hattest?
Ja, das muss man sich erarbeiten, natürlich. Es gibt immer seelisch stärkere Tage und dann seelisch schwächere Tage, wo ich mir überhaupt nichts zutraue. Aber tatsächlich braucht es die echte Überzeugungskraft. Ich kann das, ich habe das echt drauf. Und schon fast ein bisschen draufgehrisch manchmal, ohne sich zu überschätzen. Und das ist eine schwierige Gratwanderung manchmal.
Was ziehst du denn aus so einem Projekt, wenn du Neuland entdeckst und Neuland begehst sozusagen? Was ziehst du da an Kräften, an Energien, an Stärken aus so einem Projekt raus für dich, für den Alltag, der hier in Bayerisch Gmein ja in weiten Teilen stattfindet? Inzwischen auch an anderer Stelle in Istrien, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Was ziehst du da raus?
Wenn ich aufbreche an einen großen Berg oder eine unbekannte Route, dann tue ich das ja aus so einem Antrieb, der so eine riesengroße Begeisterung mit sich bringt. Also das würde ich mir wahrscheinlich niemals antun, wenn ich das tun müsste. Also es ist wirklich mein eigener Antrieb und diese endlose Bereitschaft und Begeisterung für das, was ich tue. Und wenn du dann noch mit einem Gipfel belohnt wirst, das ist natürlich echt obergeil. Also das ist was, das davon kann ich lange, lange zehren. Natürlich nicht unendlich lang, weil am Ende muss man sich auch fragen, wem nützt das Ganze was? außer mir selber. Ich kann meine Erlebnisse mit Menschen teilen, Menschen dadurch inspirieren, motivieren, auch Frauen, die oft mit Zweifeln und Ängsten Schwierigkeiten haben, umzugehen, stärken in ihrem Leben als Kletterinnen oder als Managerinnen, was auch immer. So gesehen macht das Ganze dann schon noch einen längeren Sinn. Aber ich brauchte auch diese andere Aufgabe im Leben, die mich noch anders herausfordert als nur das Klettern und Bergsteigen. Und da kam dann eben vor vielen Jahren die Idee auf, so zwei alte Steinhäuser in Kroatien, in Istrien zu renovieren und wiederzubeleben mit Kletterern, mit Bergsteigern, mit Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind.
Letztlich war auch diese Lodge ein Stück Neuland. Gemeinsam mit dem slowenischen Kletterer Luka Lindic entscheidet Ines Papert vor rund 7 Jahren, das machen wir. Sie hatten sich bei einem Besuch in Istrien in diese Region und in die Menschen dort verliebt. Die Einfachheit der Leute, für die das Klettern oder Bergsteigen überhaupt keine Rolle spielt. Das war und ist der Reiz. Etwas zu gestalten, etwas wachsen zu sehen. Eine tolle Erfahrung, sagt Ines.
Das erfüllt mich mit Stolz. Ich komme aus einer Familie, in der Architektur sehr eine große Rolle gespielt hat. Mein Vater war Architekt und ich glaube, der wäre unglaublich stolz, wenn er sehen würde, was wir aus diesen zwei Ruinen, aus diesen zwei Haufen aus Steinen gezaubert haben. Wäre viel billiger, die Ruinen wegzureißen und neu zu bauen, aber das kam für weder ihn noch für mich in Frage. Und heute sind wir stolz, dass wir das geschafft haben und die Tradition erhalten konnten.
Die Mountain Lodge liegt auf der kroatischen Halbinsel Istrien. Direkt hinter dem Anwesen ragen griffige Kletterfelsen in die Höhe. Im Bergdorf Kompan können Gäste kraxeln, MTB fahren, wandern, Gleitschirm fliegen und eine gute gemeinsame Zeit verleben. Die Adria ist in Reichweite, in rund 20 Kilometern Entfernung. Dort kann sich, wer will, im Meer erfrischen oder einfach nur am Strand chillen. Eine Wendung im Leben von Ines Papert, die so bis vor wenigen Jahren nicht abzusehen war. In Lutherstadt-Wittenberg in Sachsen-Anhalt 1974 geboren, wächst Ines unweit von Leipzig auf, mitten im Wald. Mitten in der Natur. Der Vater wollte es so. Noch zu Zeiten der ehemaligen DDR war das. In einer Zeit, in der Freiheit vielleicht eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Kletterer galten im real existierenden Sozialismus als eine ganz besondere Spezies Mensch.
Es gab natürlich im Elbsandsteingebirge, also in der sächsischen Schweiz, gibt es große Traditionen, was das Klettern angeht. Aber die wurden eigentlich eher so, das fanden die Oberen der SED gar nicht so gut, dass es da so große Kletterer gab. Hast du da Erinnerungen dran? Gab es da vielleicht Vorbilder, die du dann später irgendwie durch Literatur, durch Filme und so weiter für dich kennenlernen konntest?
Ich glaube, der Kletterer an sich war ja eine Gefahr für den Sozialismus. Der hätte ja über die Mauer klettern können. Und aus dem Grund gab es auch keine Möglichkeit, an Klettermaterial ranzukommen. Und die wenigen Kletterer, die es gab, die haben das irgendwie über Kontakte aus dem Westen geschafft. Und ja, ihre Tradition halt im Elbsandstein gelebt. Ich selbst habe das erst viel später in meiner frühen Jugend gesehen und bin aber erst durch meinen Umzug hier nach Berchtesgaden das erste Mal mit dem Klettern in Kontakt gekommen. Also es war für mich einmal und ich wusste, das ist es. Das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Wir sind früher mit der Familie oft ins Gebirge gefahren, wo wir hin halt fahren durften. Thüringer Wald, Tschechien, war noch mal in Bulgarien und so. Aber zum Skifahren, das war schon echt für mich als Kind so ein Highlight vom Jahr. Ich habe das Skifahren geliebt. Katastrophalen Stil, Plastikski, keine Kufen, Hauptsache schnell. Also ich war echt Kamikaze unterwegs. Und dann wollte ich das als junger, erwachsener Mensch besser lernen und bin eigentlich aus dem Grund nach Berchtesgaden gezogen.
Aber auch aus beruflichen Gründen. Du hast als Physiotherapeutin nicht nur eine Ausbildung gemacht, sondern auch tatsächlich gearbeitet. Hilft dir das heute noch? Also diese Kenntnisse vom menschlichen Körper, von der Physis?
Absolut, absolut. Also wenn ich so mein Umfeld schaue, was vielleicht gleichaltrige Kollegen, die klettern an kaputten Schultern und einfach gesundheitlichen Problemen haben, muss ich sagen, ich bin nicht nur mit einer unglaublich stabilen Gesundheit gesegnet, aber auch mit ganz viel Verstand auf meinen Körper aufzupassen und kann heute sagen, mir tut nichts weh. Ich habe meine Lektionen gehabt in meinem Leben, aber ich habe auch gewusst, wie ich damit umgehen muss und immer gut auf meinen Körper aufgepasst und geschaut.
Du hast eben gesagt, Ines, als du das Klettern und das Bergsteigen für dich entdeckt hast, das muss ja so ein Aha-Erlebnis gewesen sein. Stimmt es tatsächlich, dass deine erste größere Tour gleich eine Watzmann-Überschreitung war? Ist dem so oder ist das so mehr im Bereich der Legendenbildung?
Nee, das ist wirklich so. Und damals war ich auch wirklich nicht sonderlich gut mit der Ausgesetztheit. Also es hat mich ordentlich gestresst, die Exponiertheit. Damals dachte ich, das ist Klettern. Heute sage ich, das ist eine schöne Bergtour. Aber das war natürlich fordernd und hat mich aber auch motiviert, das nächste Mal fitter anzutreten und einfach besser vorbereitet zu sein.
Dann habe ich gelesen, das nächste Mal war dann gleich in den Anden, ne? Du hast dich dann auf den Aconcagua, den höchsten Berg des amerikanischen Kontinents, vorbereitet, was dann auch hingehauen hat. Das ist schon ein Sprung, Watzmann und dann den Aconcagua, der nicht ganz ein 7000er ist, aber trotzdem, also da oben ist die Luft dann schon dünner als, sagen wir mal, im Flachland Sachsens oder Sachsen-Anhalts.
Ja, mich hat natürlich die Höhe auch motiviert oder der höchste Berg Südamerikas. Aber der ist ja technisch gesehen relativ einfach. Also es ist eigentlich mehr ein Berg, den man mit physischen Kräften, wenn man die hat, eigentlich relativ einfach hochkommt. Vielleicht noch ein bisschen Wetterglück und Durchhaltevermögen. Und ich war schon immer, glaube ich, ein ziemlich ehrgeiziger Mensch, wenn es um Sport ging. Ich wollte da einfach hoch, ja. Und ich habe es geschafft mit 20 oder so.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Was geschieht mit einer Frau wie Ines Papert, die immer wieder das Abenteuer sucht? Die Herausforderungen liebt und nicht als Störung der Komfortzone empfindet. Ist das Aufbrechen ins Ungewisse eine Art Lebenselixier? Ja, sagt Ines Papert. Ihrer Meinung nach gehört dazu auch die Bereitschaft, Verzicht und Entbehrung zu akzeptieren.
Ich glaube, ich bin leidensbereit. Ich habe auch eine gewisse Härte im Umgang mit Kälte und Wind und Anstrengung und all diesen Dingen. Aber ja, was am Ende bleibt, sind die Momente, wenn du da oben stehst und auf einem Gipfel, der vielleicht noch nie oder 10 Jahre nicht mehr bestiegen wurde, dann ist das ein Moment, der in Erinnerung bleibt. Und egal, ob das damals der Watzmann war oder der Aconcagua später oder andere Berge im Himalaya, das Erlebnis, weil ich war ja jeweils in einer anderen Lebensphase, oder? War immer das Gleiche. Ich habe was geschafft, wo ich vorher nicht sicher war, ob das gelingt und ob ich physisch und mental dazu in der Lage bin. Und daran bin ich gewachsen, als Mensch, auch im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen, weil ich mir immer denke, wenn irgendwas im Leben vielleicht nicht so läuft, wie man so sich erhofft oder erwünscht hat, hey, wie scheiße ist das damals gelaufen? Und wir haben es alle überlebt, wir haben es geschafft. Es ist einfach unglaublich. Und dann relativieren sich wieder so diese Lebenskleinigkeiten, sag ich mal, die ja zu einem Riesenproblem auch werden könnten.
Vielleicht ist das ja auch der tiefere Sinn des Bergsteigens oder auch des Kletterns, dass wenn man oben das Ziel erreicht, den Gipfel, und dann runter ins Tal, in die Ebene guckt, und dann feststellt, die Probleme sind gar nicht so groß da unten, ne? Oder?
Ja, rein optisch sogar. Ja.
Da ist man irgendwie, ja, man ist da weit weg. Man hat eine Distanz zu dem, was einen so im Alltag umtreibt. Den Stress, die Streitigkeiten, die vielleicht auch mal da sind, was auch immer. Also da wird vieles klein.
Also streiten wirst du mit mir nicht können. Ich bin absolut kein Streitermensch. Ich kann nicht streiten.
Rechnen.
Nein, auf keinen Fall. Da kannst du jetzt tun, was du willst.
Das ist aber auch gewöhnungsbedürftig. Warum kann man mit dir nicht streiten, Ines? Ich möchte jetzt mit dir streiten, übers Streiten.
Ja, ist vielleicht auch eine Schwäche. Manchmal wünsche ich mir, ihr könnt mal richtig streiten. Aber bin halt einfach ein harmonischer Mensch, der positiv immer nach vorne guckt.
Dann machst du das aber. Konflikte gibt es ja trotzdem. Also zumindest Interessenskonflikte, die wird es immer mal geben oder auch, sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen, die offen. Machst du das dann mit dir selber aus? Ziehst dich zurück? Oder wie funktioniert das, dass da so im Positiven eine Auseinandersetzung nicht eskaliert?
Irgendwie habe ich übers Bergsteigen wahrscheinlich gelernt, eine Art zu entwickeln, eine Art der Kommunikation, die zu einem Ergebnis führt, dass ich am Ende genau das kriege, was ich will. Ohne Streit.
Das ist eine Form von Durchsetzungsfähigkeit, ja. Es gibt vielleicht Menschen, die dazu auch sagen würden, das ist auch eine Form von Egoismus, gesundem Egoismus, den vielleicht viele Menschen viel häufiger anwenden sollten, damit sie bei sich bleiben können und nicht sich verzetteln oder verfransen oder verirren und nicht mehr sie selbst sind. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich habe sicher eine gesunde Portion, aber ich habe eine gewisse Art von Egoismus, ja. Stell dir vor, ich war damals junge Mutter und bin, ja, wie alt war der Manu damals? 8, als ich das erste Mal ins Himalaya gereist bin nach seiner Geburt. War vorher in den Alpen überall oder auch weltweit zum Eisklettern unterwegs und mein ganzes Umfeld ist wahrscheinlich Kopf gestanden und hat sich die Haare gerauft und viel mehr Gedanken gemacht wie ich mir selber. Und wahrscheinlich auch mein Leben oder die Art, wie ich lebe, kritisiert. Ich habe irgendwie so eine Art, das gar nicht zu hören oder zu wahrzunehmen, was andere von mir denken, über mich reden. Ich nehme irgendwie nur so das positive Feedback auf. Das ist, glaube ich, auch was mich in jeder Phase meines Lebens gestärkt hat. Aus, ja, einfach diese Erwartungshaltung auch, die möglicherweise entstehen könnte oder dieses Gefühl, Sponsoren erwarten, dass ich erfolgreich bin. Firmen, die mich bezahlen für das, was ich tue, wollen, dass ich auf dem Gipfel stehe. Aber es ist überhaupt nicht so. Ich musste über die vielen Jahre erkennen, dass die Wertschätzung mit den Partnern, mit denen ich arbeite, gewachsen ist, weil man auch über das Scheitern sprechen kann und weil man auch darüber die Menschen erreichen kann. Und was am Ende zählt, ist, ja, dass du authentisch bist und dich nicht verbiegst für irgendwas, für irgendjemand, für irgendeine Erwartungshaltung da draußen.
So hat Ines Papert, die Abenteurerin und Alpinistin, ihren Way of Life gefunden. Für das, was ihr wichtig ist, gibt sie sehr viel. Für ihren Rhythmus, mit dem sie durch das Leben schwingt. Im Wohnzimmer von Ines Haus steht ein Klavier. Seit ihrer Kindheit spielt die Extremsportlerin Klavier und Saxophon. Eine Art inneres Refugium ist Musik für Ines Papert.
Fällt dir spontan ein Titel ein, der das, was du eben erzählt hast, also deinen Weg zu suchen, den zu gehen, und auch richtig durchzuziehen. Gibt es da einen Musiktitel, der dir irgendwie ans Herz gewachsen ist, der das vielleicht symbolhaft auch verkörpert?
Fällt mir vielleicht spontan die Moonlight-Sonate ein? Aber ich spiele sie dir auf keinen Fall vor, weil ich habe die zu lange nicht gespielt.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht, obwohl doch, ich könnte das verlangen. Aber nein, ich mache das natürlich nicht. Aber ich bin überrascht, dass du eine klassische Musik nennst, also Beethoven. Ne? Was ist es, was dich da so berührt oder dich in diese Schwingung versetzt?
Vielleicht auch die Zeitlosigkeit. Also es ist auch wieder Tradition oder diese Musik, die wird niemals unmodern, weil sie nie modern war oder so. Und die kann man sich einfach immer anhören. Die versetzt mich in gute Stimmung, in, ja, einfach hat was Zeitloses. Und ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen, im Kirchenchor oder auch am Klavier und später am Saxophon. Also ich komme aus einer Familie, wo klassische Musik einfach, ja, das war unser Alltag.
Das ist was Wunderschönes, das prägt einen und wahrscheinlich das ganze Leben lang.
Total, ja. Ich wünschte mir nur, ich hätte das Klavierspielen ohne Noten jemals gelernt, aber ich kann ohne Noten kein einziges Klavierstück.
Dafür sind Noten da, ne? dass man sie lesen und danach spielen kann.
Das ist ja wie ein Klettertopo am Ende. Was ich auch beim Bergsteigen gelernt habe, ist diese Linie zu finden, ohne dass ich ständig am Topo schauen muss. Also einfach ein Gefühl für die möglichst leichte Linie. Und wenn ich in einer neuen Tour bin, dann habe ich ja auch gar kein Topo zur Hand, sondern muss die einfach aus Intuition herausfinden. Aber beim Klavierspielen ist mir diese Gabe habe ich nicht gehabt.
Das ist eine schöne Analogie. Also ich habe mich mit dem Alexander Huber, einem Kollegen von dir, da auch länger drüber unterhalten, weil er spielt ja auch Klavier und er spielt auch Zierharmonika. Und wir haben eine Analogie festgestellt, dass das Klettern und auch das Bergsteigen, aber insbesondere das Klettern, eine Form von Kunst ist. Du findest etwas und suchst das Ideale, um irgendwo anzukommen, sei es auf dem Gipfel oder sonst wo.
Absolut. Und wenn du das sagst, dann fällt mir spontan die Eidovska-Deklica ein. Hast du das Gesicht vor dem Gesicht? Also dieses Felsgesicht in den slowenischen Julischen Alpen, wo für uns ganz klar war, dass wir da irgendwo durch dieses Gesicht an der Nase vorbei, am besten durch die Augen durch, zum Gipfel klettern wollen oder zum Ausstieg dieser legendären Wand, geschichtsträchtigen Wand. Das war eigentlich, würde ich sagen, das Künstlerischste, was uns oder was mir jemals irgendwie in meiner Karriere gelungen ist.
Neben all den Granitfelsen und Wänden liebt Ines Papert auch das Eis. Klettern im gefrorenen, steilen Gelände, an erstarrten Wasserfällen mit Steigeisen und Pickel. Mehrfache Weltmeisterin und Weltcup-Gewinnerin ist Ines. Dabei war dieser Weg alles andere als vorgezeichnet. Ines Papert will zunächst nur ihre Skills für spannende Hoch- und Gipfeltouren verbessern.
Eigentlich war das die Vorbereitung zum Aconcagua. Also dort musste ich einfach mit Steigeisen gewisse Abschnitte gehen können, mit dem Pickel in der Hand. Also vom Eisklettern braucht man hier nicht reden. Aber früher sind die großen Bergsteiger auch zum Eisklettern gegangen, von leichten, einfachen, geneigten Wasserfällen, um die Fähigkeiten für eine große Wand im alpinen Gelände zu kriegen. Also das war eine reine Übungssache. Eisklettern hatte damals noch keine Bedeutung im Sinne von schwierige Routenlinien finden, Erstbegehungen in schweren Mixed-Wänden und so. Das hatte rein den Grund, um sich auf alpine Abenteuer vorzubereiten. Und so habe auch ich das gehandhabt. Habe damals noch meine Handschlaufen gehabt und diese Halbrohrhauen und bin damit so das erste Mal Wasserfall geklettert. Und es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Ich fand die Tempo, die Kälte zermürbend. Ich habe gleich mal den grundlegenden Fehler gemacht und bin direkt hinter meinem Kletterpartner geklettert. Also wir waren drei in der Seilschaft und sind zu zweit gefolgt. Und ich war direkt an seinen Fersen geklebt. Also dümmer geht's ja gar nicht, oder? Und natürlich hat sich ein Eisblock gelöst und ist mir direkt aufs Gesicht gefallen und schwere Verletzung.
Also, es war wenigstens gleich gekühlt, ne?
Absolut. Du, und das war bis heute meine einzigste Verletzung vom Eisklettern. Es war mein allererster Tag im Eis. Und irgendwie, ja, haben irgendwelche Freunde gesehen, dass ich da nicht ganz ungeschickt bin anscheinend. Also nicht ungeschickt genug, um zu fragen, ob ich mal mitfahre auf so einen Weltcup. Im Eisklettern. Ist ja auch vermessen, eigentlich ein totaler Anfänger zu sein und im Weltcup teilzunehmen. Aber da wollte ich dann schon gut vorbereitet sein und habe beschlossen, ich gehe jetzt echt mal eine Weile steiles Eis und auch im Fels, drei Tulen. Und ja, bin auf Anhieb im ersten Weltcup, der überhaupt ausgetragen wurde, Zweite geworden. Und das hat mich motiviert, habe gedacht, ja, ich stelle mich scheinbar nicht ganz blöd an und habe für mich gelernt, diese Spielform des Kletterns, des Bergsteigens zu perfektionieren. Also ich war wirklich von Anfang an dabei, als auch die Geräte eine neue Form bekommen haben, die Handschlaufen plötzlich nicht mehr gebraucht wurden und sich das Material angepasst hat an die viel schwierigeren Routen. Ich war von Anfang an dabei und das war so cool, weil da war so viel Energie, so viel Drive und eine Community, ein Austausch. Und die Wettkämpfe waren eigentlich nur Mittel zum Zweck, um in dieser Community, Bestandteil dieser Community zu sein.
Da warst du dann eine Pionierin. Nicht nur, weil du, wie du eben so schön erzählt hast, eben auch Produkte mitentwickelt hast und verbessert hast. Und du warst eine Pionierin, weil es gab nicht so wahnsinnig viele Frauen, die das gemacht haben. Weißt du, warum es nicht so viele Frauen gegeben hat anfangs, die das praktiziert haben?
Das war einfach ein gesellschaftlich geprägtes Ding, oder? Wir haben uns echt, das war jetzt vor bald 30 Jahren, möchte ich sagen, in einer Zeit befunden, in der das Bergsteigen und diese harten Touren im Eis fast ausschließlich Männern zugestanden wurde. Und ich habe mich nie als nur Frau gefühlt oder hatte die Möglichkeit und habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, warum ich die Einzigste bin, eine von ganz, ganz wenigen. Und heute, wenn ich schaue und wenn ich Kletterer, Bergsteiger treffe, sind da plötzlich viele Frauen dabei, Mädels, junge Mädels. Und da gibt es Expert-Teams vom DRV, nur Mädels. Da gibt es Naturfreunde in Österreich. Der ÖRV hat ein unglaublich starkes Team mit Babsi Fiegel als Trainerin oder Raffaella Haug mit Dörte Pietron in Deutschland. Und ich bin im Austausch mit den allen und wir gehen auch zusammen klettern und es ist wunderbar. Also in mir geht wirklich so ein Herz auf, wenn ich spüre, wie sich diese Begeisterung auf viele Frauen überträgt. Und vielleicht habe ich da auch ein klitzekleines bisschen Anteil dran. Habe aus dem Grund auch überlegt, ich würde gerne einer dieser top jungen Athleten ein bisschen mein Wissen als Mentorin mitgeben, oder? Ich habe irgendwie sonst das Gefühl, das geht irgendwie verloren, weil ich glaube, ich bin echt nach wie vor richtig gut im Eisklettern. Und ich möchte wirklich einer jungen Person die Möglichkeit geben, von mir zu lernen. Und da habe ich letztes Jahr ein Programm begonnen mit einer deutschen Kletterin, die Amelie Kühne, die erst letztes Jahr aus dem Expert-Team rausgegangen ist. Also das Team hat quasi seine 3 Jahre zu Ende gebracht mit einer erfolgreichen Expedition nach Grönland. Und die Amelie war quasi meine Auserwählte, weil die hat am meisten Bock auf Eis und Winter und kalt aus dem ganzen Team. Und wir waren jetzt schon einige Male unterwegs und es ist herzerfrischend. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich diese Muttergefühle loswerde, diese Ängste, diese, also du willst einen jungen Menschen natürlich weiterbringen, helfen, vorwärts zu kommen, zu lernen, ein bisschen auch pushen, aber wie weit kannst du und darfst du einen jungen Menschen pushen? Wie weit geht die Gefahrtoleranz, die Risikotoleranz und so? Und ich fühle mich da schon sehr verantwortlich und da muss ich noch ein bisschen einen Kompromiss mit mir selber finden, dass ich nicht so gestresst bin dabei.
Trotz des Engagements für den weiblichen Nachwuchs tut Ines Papert bis heute noch immer eines fast am liebsten. Neuland entdecken. Dorthin gehen, wo vielleicht noch nie jemand war oder lange Zeit nicht. Einer dieser Sehnsuchtsorte ist für die Alpinistin Kirgisistan. Insbesondere das sogenannte Himmelsgebirge, das Tien Shan. Es liegt auf der Grenze zwischen Kirgisistan und China und ist die Heimat etlicher 7000er, 6000er und 5000er. Im Jahr 2010 reist Ines Papert zum ersten Mal in die ehemalige Sowjetrepublik zum Kyzyl-Asker. 5842 Meter hoch. Zur Südostwand.
Was ist Kirgisien für ein Land und ist das im Moment überhaupt bereisbar unter dem Eindruck von russischen Expansionsgelüsten?
Ich glaube, Kirgisistan ist wirklich ein total sicheres Reiseland. Ich habe mich immer absolut sicher gefühlt und es wird auch heute noch so sein. Also ich bin das erste Mal 2010 hingereist und war nicht erfolgreich mit der Begehung unserer Linie, die ich mir eingebildet hatte. Eine wunderschöne Eislinie an einem Berg, der hoch ist, Kyzyl-Asker. Heißt da, keine 6000 Meter hoch, aber eine steile Südostwand. Und irgendwie hat sich die Linie so für mich so eingebrannt im Kopf. Ich wollte das unbedingt probieren, weil bis dahin auch noch keiner erfolgreich war, bin ich wiedergekommen und habe den wiederholten Besuch dieses Landes natürlich auch wieder mehr kennengelernt vom Land. Habe mir beim zweiten Mal mehr Zeit genommen und bin auch mit meinem Sohn, mit dem Emanuel, bis ins Basislager gereist. Wir haben dort einfach das ganze Land bereist, haben mit lokalen Menschen gelebt, in Jurten gewohnt, waren am Berg, auf einfachen Bergtouren, was der Manu damals halt mit seinen 11 Jahren bewältigen konnte. Und von dort ist er zurückgereist und ich habe dann den Berg wieder nicht erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber echt ein Wahnsinnsaufwand jedes Mal. Und habe eigentlich gehofft, dass diese Wand durch eine andere Seilschaft beendet wird. Dem war aber 2016 immer noch nicht so. Und das war das Jahr, wo ich den Luca kennengelernt habe. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir eine ähnliche Einstellung haben, wenn es zum Klettern kommt. Und haben auch sofort ausgemacht, dass wir mal klettern gehen. War auch sofort klar, es wird was Größeres sein. Und dann haben wir uns damals überlegt, vielleicht ist es ganz schlau, wenn wir mal, bevor wir auf Expedition zusammengehen, erstmal hier in den Alpen eine Route gemeinsam klettern und sind durch die Triglav-Nordwand gestiegen. Für mich war es das erste Mal, dass ich in den slowenischen Bergen an dieser historischen Wand, an der größten Wand des Landes, am höchsten Berg des Landes klettern durfte. Und wir waren eine super Seilschaft, ein richtig gutes, ich möchte fast sagen, eingespieltes Team vom ersten Moment. Ohne viele Worte. Du kennst den Luca, er ist kein Mensch, der viele Worte braucht, um sich verständlich zu machen. Und das hat mir so gefallen. Diese Einfachheit mit wenig Mitteln, mit wenig Gepäck, mit wenig nutzlosem Zeug, diese Wand in kurzer Zeit zu durchsteigen. Und da haben wir ziemlich schnell beschlossen, hey, wir gehen nach Kirgisistan und probieren das. Und dann war es tatsächlich eben meine dritte Expedition nach 4 Jahren Pause an diesem Berg und es hat funktioniert. Ich war so glücklich. Ich sag dir, ich bin niemals ein drittes Mal zurückgekehrt an einen Berg. Aber dort habe ich es getan und ich werde es nie bereuen, weil diese Belohnung, die du da oben kriegst, nach all diesen Jahren des Scheiterns, die ist nochmal von einer anderen Größenordnung. Und ja, ich möchte sagen, das war meine wichtigste Expedition in meiner Karriere als Alpinistin. Wahrscheinlich auch, weil ich die Stärke hatte, zu sagen, ich gehe noch mal hin. Und das große Glück, den richtigen Partner an meiner Seite zu haben.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.